Ja gut, dann fangen wir an. Freut mich, dass so viele erschienen sind zu diesem Nischenthema. Kurz mal zur Einführung, weil ich immer noch merke, dass das Thema gar nicht so bekannt ist. Was ist eigentlich ein rechter Kanal? Es gibt auch viel Missverständnis, deswegen kläre ich es gleich am Anfang. Englisch erstmal Kovacchannel definiert das Ganze Lamson in seinem Paper Noting the Confinement Problem 1973 war das. Er hat gesagt, ein Kovacchannel ist ein Channel not intended for information transfer at all. Also man benutzt zur Kommunikation einen Kanal, der gar nicht dazu gedacht ist, zu kommunizieren. Zum Beispiel ist er denn dazu gedacht, zu steuern, Steuerinformationen zu übertragen, aber nicht eben Payload zu übertragen. Verdeckte Kanäle nutzen genau das aus, indem sie statt Informationen, die Steuerinformationen, eben Informationen übertragen, die geheim sind. In der hacking Community habe ich jetzt mehrmals gesehen, dass man dafür den Begriff Tunneling nimmt. Das ist nicht ganz korrekt, auch Sidechannel nicht. Sidechannel ist quasi eine Untermenge der Covert-Channels. Also ein Sidechannel heißt ja, ich sende nicht explizit, sondern ich leake Informationen. Beim Covert-Channel sende ich das. Also will ich explizit senden. Es gibt auch Covert-Channels, die Sidechannels ausnutzen. Komme ich nachher noch zu. Das Ganze kommt ursprünglich aus dem Multilevel-Security-Bereich. Also das kennt man ja aus den Filmen. Man hat verschiedene Sicherheitslevel zum Militär. Das ist jetzt Top Secret, Secret. Und Covert-Channel erlaubt eine Kommunikation, die von diesem Sicherheitsmodell nicht vorgesehen ist. Ich kann, also es gibt zwei Regeln, die der Covert-Channel brechen kann. Das eine ist No Read Up und das andere ist No Write Down. No Read Up heißt, ein Low-Level-Prozess kann Daten vom High-Level-Prozess lesen. Das wäre das Read Up. Und das Write Down wäre der Top-Secret-Prozess und schreibt Daten in den Secret-Prozess. Das soll nicht möglich sein. Wenn es aber möglich ist, eben weil ich nicht die eigentlichen Kommunikationswege benutze, sondern zum Beispiel statt Steuerinformationen geheime Informationen übertrage, dann existiert ein verdeckter Kanal. Simmons hat dann 1983 das Prisoner's Problem eingeführt. Ich denke, das ist sehr bekannt, generell aus dem Information Hiding, lässt sich aber wunderbar eben auf diesen Teilbereich Covert-Channels anwenden. Covert-Channels sind ja neben Steganographie und Watermark und das ja eigene Bereiche von Information Hiding. Die Situation ist folgende. Alice und Bob sind gefangen und in ganzen Zellen untergebracht und können nicht direkt miteinander kommunizieren. Also isoliert. Jetzt gibt es einen Wärter, Walter, der ermöglicht den beiden die Kommunikation. Walter kann alles lesen, was Alice und Bob austauschen. Jetzt wollen aber Alice und Bob ihren Ausbruch planen. Und natürlich soll Walter das nicht mitkriegen. Mit traditionellen steganographischen Methoden würde ich jetzt natürlich sagen, okay, ich knicke bei den Zetteln, die Alice an Bob schickt, könnte Alice irgendwelche Ecken einknicken oder ähnliches. Aber das Ganze kann man auch wunderbar auf verdeckte Kanäle übertragen. Und deswegen stelle ich das Modell auch vor. Wir können uns eine Netzwerkkommunikation als Beispiel nehmen. Alice modifiziert meinetwegen die TTL im IP-Header und schickt irgendeinen HTTP-Request, wo drin steht, hallo Bob, wie geht's dir? Aber je nachdem, wie die TTL aussieht, ist darin eben die versteckte Information. Jetzt kann Walter verschiedene Rollen einnehmen. Er kann passiv sein, also er kann alles mitlesen, was die beiden kommunizieren. Er kann auch aktiv sein, also die Kommunikation modifizieren. Wenn er was findet, was ihm nicht okay scheint, dann kann er das löschen, er kann es umschreiben, er kann semantisch gleiche Veränderungen durchnehmen. Also ich kann statt heute ist schönes Wetter, könnte Walter schreiben, heute ist ein schöner Tag. Wenn er bösartig ist, schickt er zum Beispiel eigene Nachrichten. Also Alice schickt ihm gar keine Nachricht, aber er schickt auch eine Nachricht, die angeblich von Alice kommt. um der Sache auf die Schliche zu kommen. Ross Anderson hat sich damit näher befasst, wie man herausfinden kann, ob jetzt Worte tatsächlich was modifiziert oder nicht. Das gehört jetzt nicht in die verdeckten Kanäle an sich so direkt ein. Bevor ich jetzt Beispiele gebe für konkret verdeckte Kanäle, wie man die dokumentieren kann, möchte ich auch sagen, warum die eigentlich wichtig sind und warum es sich lohnt, sich damit zu befassen. Diese genannten Anwender findet man am besten in der Publikation von Zander. Der hat ein Journal Paper geschrieben mit anderen Autoren, wo beschrieben ist, welche Use Cases es für verdeckte Kanäle gibt. Genannt sind unter anderem Journalisten, zum Beispiel in einem überwachten Netzwerk. Mehrere Journalisten wollen miteinander kommunizieren, zum Beispiel regimekritische Informationen übertragen und möchten nicht, dass das jemand mitkriegt. Also können sie verdeckte Kanäle dafür verwenden. Bei Unternehmen wird das eher als Bedrohung gesehen. Wobei gesehen, Unternehmen sind sich der Gefahr noch gar nicht so richtig bewusst. Wenn man denen sagt, es gibt verdeckte Kanäle eventuell bei euch, dann wissen die eigentlich nicht, was das ist und welche Gefahr damit verbunden ist. Da gibt es ein Paper von Chiani und Kollegen, die haben gesagt, die Covert-Ness ist proportional zur Kanalkapazität vom verdeckten Kanal minus der Transmission-Rat. Und haben da auch ein Beispiel gebracht, um das Ganze plausibel zu machen. Also, die haben gesagt, wenn ich jetzt einen Drucker habe und ich drucke geheime Informationen im Unternehmen aus, um die zu exfiltrieren, dann fällt es natürlich auf, wenn ich mehr Seiten drucke. Ne? Also ich kann meinetwegen 10.000 Seiten am Tag drucken. Wenn ich 10.000 Seiten am Tag aus dem Unternehmen transportiere und rausdrucke, fällt das mehr auf, als wenn ich nur eine Seite drucke. Kann ich zusammenknüllen und irgendwo verstecken und dann rausdrucken. Aber wenn ich die maximale Menge an Seiten drucke, dann ist es aufwendiger. Gleichzeitig könnte ich aber sagen, statt Papier nehme ich einen Speicherstick, da kriege ich wesentlich mehr Informationen drauf. Ich habe eine viel größere Kapazität auf meinem Medium und kann ich kann viel mehr Daten transferieren, ohne dass ich in gleicher Weise meine bösartige Aktion verrate. Fisk und andere haben dann gesagt, also sie haben ein Beispiel Unternehmen genommen, das hat eine große Webseite, da gehen 500 Millionen Packets am Tag drüber. War glaube ich ein Webserver, Webseite, genau. Und dann haben gesagt, wenn man den Traffic nimmt und die Bestandteile von dem Traffic modifiziert, die sich für einen verdeckten Kanal eignen, könnte 4 GB am Tag durch Modifikation des Traffics nach draußen schleusen. Das Ganze wird auch bei Würmern und Botnets benutzt, um die Botnet-Kommunikation abzuwickeln. Denn verdeckte Kanäle sind ja für eigentlich prädestiniert. Ne? Also wenn ich verschiedene Bots haben will und sollte ich keine so mitkriegen, das kommuniziere, was nehme ich am verdeckten Kanal. Und das Militär, also die Sache ist ja die, wer verdeckte Kanäle anwendet, der spricht ja nicht darüber, weil das ist ja bei allen, das ist auch bei Steganographie so, wenn ich die anwende, darf ich natürlich nicht verraten, dass ich es tue, sonst kommt jemand auf die Idee mal zu untersuchen, was mache ich denn eigentlich? Und das Ziel ist ja nicht zu verschlüsseln, was ich eigentlich übertrage, sondern das Ziel ist ja, zu verhindern, dass jemand erfährt, dass ich überhaupt kommuniziere. Und ich habe in einem Paper von den Autoren gefunden, Information Hiding a Survey heißt es, dass das Militär da eben durchaus interessiert ist, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nichts über die Anwender und natürlich werden die es auch keinem erzählen. Trotzdem steht nicht aus, dass also die zwei Sachen hier jetzt bei beginnt. Canada hat 83 die erste Gegenmaßnahme eingeführt, die Shared Resource Metrics. Komme ich gleich noch zu. 87 gab es dann die ersten Covert-Channels im Nahen. Komme ich auch noch zu. Und dann gab es einen ersten spezifischen Ansatz für die Analyse von Quellcode hinsichtlich Covert Storage Channels. Von Canada und Tor, also der ist der gleiche Kamera. Zeige ich auch noch. Ur hat 91 den ersten Ansatz nicht zur Prävention, also zur Eliminierung verdeckter Kanäle gezeigt, sondern zur Limitierung der Kanalkapazität von Zeitkanälen, komme ich auch noch zu. Und hier ist auch noch ein Meilenstein zu sehen, das ist die Pam von Pam und Moskowitz. Vielleicht auch noch die ersten richtigen internetbasierten Kuba-Channels, die sich nicht nur aufs LAN bezogen, hat Roland publiziert im First Monday Journal. Das ist Open Access, das kann man sich auch runterladen und angucken, was er da genau gezeigt hat. Hat sich am Beispiel von TCP und vom IP-Header hat er gezeigt, welche Bits kann ich benutzen, um Daten zu übertragen. Wobei im Laufe der Jahre, also seit 97, ist wirklich viel geschehen, viele weitere Verfahren und Header-Bereiche dafür herauskristallisiert werden konnten. Typische Techniken. Ich habe einen Puffer, ich will den übers Netzwerk schicken in vier Bestandteilen. Ich würde ihn jetzt so ausschicken, in dieser 1, 2, 3, 4 Paketreihenfolge. Aber wenn ich die manipuliere und ihm zum Beispiel nach dem ersten Paket das vierte rausschicke, absichtlich, kann der Empfänger Rückschluss darauf ziehen. Also ich kann dadurch vielleicht signalisieren. Ich kann auch die Packet Timings, also die Zeitabstände zwischen den einzelnen Paketen manipulieren, um verdeckt zu kommunizieren, jetzt auch einen Zeitkanal. Und ich kann, wie gesagt, Header-Bereiche nutzen, die dafür nicht gedacht sind. Ich gebe da noch Beispiele. Jetzt erstmal noch einen ganz einfachen Kanal, FileName Channel. Also der Hype-Prozess will den Bauprozess dadurch signalisieren, ob eine Datei existiert oder nicht. Und hier ist einfach ein Beispiel, also es gibt verschiedene Zeitpunkte, Datei vorhanden, 1er-Bit nochmal vorhanden, 1er-Bit zum Zeitpunkt 3 nicht vorhanden, 0er-Bit und so weiter. Also ganz simpel, man kann das erweitern, man kann Protokolle drauf, also man sagt, wenn die Datei vorhanden ist, fängt die Kommunikation an, wenn die andere Datei vorhanden ist, hört die Kommunikation auf. Man kann parallel mehrere Dateien haben, man kann die Intervalle bestimmen, wie schnell das Ganze geht, um möglichst viele Daten pro Zeiteinheit zu übertragen. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel CPU-Auslastung hoch und runterfahren durch Schleifen. Kann es viel Speicher reservieren. Der Low-Level-Prozess braucht halt immer eine Möglichkeit, das wahrzunehmen. Ja, also wenn der High-Level-Prozess auf dem gleichen System ist und ich kann irgendwie überwachen, wie ausgelastet das System ist, dann kann ich es natürlich wahrnehmen oder den Prozess lange ausführen lassen und der Low-Level-Prozess überwacht, wie lange läuft der Prozess jetzt schon, den Nice-Level ändern und so weiter. So, jetzt soviel zu den lokalen Channels. Ich werde jetzt bis auf bei den Präventionsmethoden nichts mehr zu den lokalen Channels sagen. Ich selber konzentriere mich auf die Netzwerkkanäle. Aber Görling hat 87 einen sehr wichtigen Ansatz geliefert, indem er Ethernet-basierte Kuba-Channels eingeführt hat, indem er das zeitliche Verhalten der Frames manipuliert hat, also wie ich gerade gesagt habe, mit den Packet-Timings oder auch die Frame-Funktionen, das war so der erste Ansatz in diese Richtung. Und er hat das Adressfeld und die Länge vom Datenblock manipuliert. Und später hat Wolf, das war ein deutscher Autor, da noch weitere Arbeit geleistet und 2010 kam noch was. Ich möchte jetzt noch was aus 2011 zeigen, was ich letzte Woche gefunden habe auf einem FTP-Server. Ich war überrascht, ich glaube, es ist nicht so ganz veröffentlicht, aber es lag auf einem FTP. Also es ist eh öffentlich, nur halt nicht in einem Journal publiziert oder auf einer Konferenz vorgetragen von Lee und Kollegen. Die haben Folgendes gemacht. Die haben einen Switch genommen und drei Kommunikatoren gehabt. Zwei Sender, einen Empfänger. Im ersten Szenario hat der Sender an den Empfänger geschickt, beide an einem unterschiedlichen Portal-Switch angeschlossen und hat natürlich volle Datenlast, volle Netzwerkauslastung für die Verbindung gekriegt. Der zweite Case ist, dass der zweite Sender ebenfalls an den Empfänger gesendet hat. Der war an einem dritten Port angeschlossen. Dadurch ging der Durchsatz für die erste Verbindung runter und somit konnte der zweite dem Empfänger verdeckt Daten über, also verdeckte Informationen signalisieren, indem man einfach die Datenrate der ersten Verbindung durch seine eigene beeinträchtigt hat. Wir haben auch herausgefunden, dass wenn, also die Switches sind mittlerweile einfach gut genug, da vernünftiges Handling zu machen, wenn man vier Leute hatten miteinander kommuniziert, das Team hatte miteinander kommunizieren, A, B und C, D. Und A und C nicht auf B senden, an B senden, sondern jeder an einen anderen und sind an einem anderen Port angeschlossen, dann beeinträchtigen die sich gegenseitig gar nicht mehr. Also man kann es nicht messen, man sieht nichts. Und es ist kein verdeckter Kanal möglich, zumindest nicht bei dem Switch, den die hatten. Bei anderen Switches mag was anders sein. Erstmal ein Beispiel für so ein typisches Plaintext-Protokoll. HTTP kennt ja jeder. Wenn man nur mal den User Agent anguckt, wie viele Informationen sich da drin verstecken lassen, das ist ja Wahnsinn. Also nur in diesem einen Feld. Ich kann jetzt sagen, ich signalisiere verdeckte Informationen dadurch, dass ich die User Agent Version ändere. Ich benutze Firefox 7.0.0 statt 7.0.1 oder ich benutze gar nicht Firefox oder ich benutze eine andere Architektur. Oder was auch immer. Oder ich benutze einen Pseudo-Browser, ich variiere Groß- und Kleinschreibung, ich variiere die Länge von dem Feld, ich kann ganz viele Sachen machen. Und da sieht man eigentlich sehr eindrucksvoll an diesem Mini-Beispiel, was total simpel ist, wie unterschiedlich man direkt kommunizieren kann. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, das zu detektieren. Das kann man übertragen auf die ganzen anderen Bereiche von Headers, kann man übertragen auf E-Mail-Headers, kann man auf Usenet-Posting-Header übertragen, das ist überall das gleiche Konzept und es gibt kein vernünftiges Verfahren, um das Ganze zu detektieren. Deswegen ist das für, denke ich, für eine Hacking-Community auch so sehr von Belang. Ich meine, es ist ja bekannt, dass man Tor-Traffic durchaus detektieren kann, wenn man da jetzt einen verdeckten Kanal runterpacken könnte, weil bei uns einen Ausbruch auch hat, eine Abschlussarbeit zu, dann kann man da eben versuchen, Tor-Traffic auch unsichtbar zu machen. So. Apropos unsichtbar, es gibt einen sehr cleveren Ansatz, nämlich einen passiven verdeckten Kanal zu etablieren. Der wurde auf dem 21C3 von Bukowska vorgestellt, das sehr bekannt geworden. Die Idee ist, man erzeugt nicht selber den Traffic, um die verdeckte Information zu übertragen, sondern man lässt andere den Traffic erzeugen. Sie hat in dem Fall die Initial Sequence Number von TCP, von Verbindungen, die ein System erzeugt, modifiziert, konnte detektiert werden. Später komme ich auch noch darauf zu, wie das ging. Aber die Idee ist erstmal sehr clever. Ich generiere gar nicht den Traffic. Ich muss natürlich warten, ne? bis jemand den Traffic erzeugt, ist der Nachteil. Aber wenn man nur wenige Informationen überträgt, funktioniert das bestens. Jetzt komme ich so langsam zu meinem eigenen Forschungsgebiet, nämlich den Mikroprotokollen, die in den verdeckten Daten drin sind. Also ich übertrage Daten. In den Daten platziere ich nicht nur Payload, sondern Steuerinformationen. Damit wird ein verdeckter Kanal in die Lage gebracht, wesentlich mehr Fähigkeiten zu entwickeln. Die erste Implementierung, die es in der Hinsicht gab, dass man mehrere Protokolle erstmal übernommen hat. Also das Kommunikationsprotokoll, was man missbraucht hat, für den verdeckten Kanal zu wechseln, kam schon in den 90ern, das war dieser 2-Protokoll, sehr bekannt. Ich habe diesen Swap-Command, mit dem kann ich zwischen ICMP und UDP wechseln. Es gab keine Sortierung der Puffer, die ich sende, etc. Also da waren keine Sequenznummern drin oder sowas, aber es hat funktioniert. So, nächster Schritt, das ist auch meiner Diplomarbeit. Die Idee ist, man packt ein Mikroprotokoll jetzt rein, also ein internes Kommunikationsprotokoll. Macht diesen Protokollwechsel transparent, also der User muss sich nicht mehr darum kümmern, welches Protokoll jetzt dafür gebraucht wird gerade. Und nimmt also Arbeit ab und verteilt einfach die Informationen, die man sendet, auf viele Protokolle, um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass durch die Masse an besonderen Modifikationen in einem Protokoll einfach die Abnormalität im Traffic detektiert wird. Das Ganze kann man noch weiter treiben, indem man den Payload weglässt. Also man schickt ganz normale Pakete, ganz normalen HTTP-Requests oder ich hole ganz normal meine E-Mails ab und da sind null verdeckte Informationen drin. Ich habe nichts modifiziert. Das heißt, es ist vom Inhalt her ununterscheidbar von normalen Traffic. Und man überträgt jetzt die Information nur dadurch, dass man die Reihenfolge vorgibt, in der die Netzwerkprotokolle auftreten. also ob ich jetzt zuerst die Website besuche oder meine E-Mails abhole, diese Reihenfolge, die wird vom Empfänger interpretiert. Wenn man sich gut anstellt, funktioniert das auch sehr gut, wenn ich natürlich jetzt 10-mal den gleichen DNS-Request mache. In 2 Sekunden, dann ist das doch ein bisschen auffällig oder ähnliche absurde Sachen, die einfach abnormal sind, dann ist es auffällig. Aber wenn man es intelligent anstellt und nur wenig Daten überträgt, ist es praktisch nicht detektierbar. Das Problem ist, man kann auch nur sehr wenig Informationen pro Paket übertragen. Selbst wenn ich ein Set von meinen 4 Protokollen habe, kann ich ihm nur 2 Bits übertragen. Kann dann auch ein Parity-Bit reinbringen, aber weiß man nur, man muss neu anfangen. Das ist schnell desynchronisiert, weil sobald das Protokoll durch irgendeinen Hintergrundprozess oder so weiter auch mal verwendet wird, ist das Ganze halt desynchronisiert. Wenn jetzt ein Protokoll auftaucht, weiß der Empfänger nicht, gehört das zum Deckenkanal oder nicht. Solange es eben in dieser Menge der Protokolle ist, die generell zugeordnet worden ist. Okay. Jetzt stelle ich ein paar wichtige Verfahren vor zur Prävention und Detektion. Wie gesagt, die erste ist die Shared Resource Matrix von Kamera. Die Idee ist einfach, man guckt, welche Prozeduren können welche Attribute modifizieren und lesen. Weil ich brauche ja einen direkten Speicherkanal, die Möglichkeit, Daten, also Attribute zu modifizieren und diese Modifikation wahrzunehmen. Man kriegt das in der Tabelle auf, dann kann man sich ablesen, welche möglichen Kombinationen von Daten senden und Datenmodifikation wahrnehmen möglich sind. Es gibt noch eine Erweiterung, die ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber man hat dann eben gesagt, das war von MacHub, 1995 war das, man stellt die Operationen auf in einzelne Informationsflüsse und macht Fallunterscheidungen und so weiter, um einfach verdeckte Kanäle, die vermeintlich existieren, zu detektieren, die also feststellen, dass sie eigentlich gar nicht da sind. Aber das nur am Rande. Das Schöne an der Shared Resource Matrix ist jetzt einfach, dass man das auf verschiedene Bereiche vom Software Development Lifecycle anwenden kann. Also Kamera hat gezeigt, dass man das auch auf Requirements anwenden kann, die in textueller Form vorliegen. Bishop, also Matt Bishop, hat das Ganze aber als zu generell und nicht detailliert genug betrachtet. Ich komme gleich noch zu einem von aus seiner Sicht detaillierten Verfahren, nämlich den Cobalt Storage Trees. Beide sind der Meinung, man kann alle Cobalt Storage Channels detektieren, also solche, die nicht zeitliches Verhalten ausnutzen, sondern Attributen detektieren. Und ich kann eben indirekt nicht existierende Kanäle durch diese erweiterte Shared Resource Matrix auskristallisieren. Jetzt eben der nächste Schritt. Kann ich Details hinzufügen, das was Bishop gefordert hat. Ich habe die Bilder auch aus seinem Buch. Dazu hat man sich ein grafisches Verfahren überlegt, hat den Nachteil, das ist quellkundabhängig. Die Idee ist jetzt, man macht so etwas Ähnliches wie bei der SRM. Man macht eine Tabelle mit den Prozeduren und trägt ein, welche Attribute referenziert, modifiziert und zurückgegeben werden von der jeweiligen Prozedurfunktion. Dann überlegt man sich, wie kann ich direkt einen Kanal etablieren. Ich muss ja irgendwie das Attribut modifizieren und ich muss diese Modifikation wahrnehmen. Wenn man dann in die Tabelle guckt, sieht man, die Modifikation kann ich mit Logfile und Unlogfile für das Attribut logged hinkriegen. Und die diese Veränderung kann ich entweder direkt über FileLog, die ja Prüfdatei gelockt ist, wahrnehmen, oder ich habe den Quellcode verkürzt, deswegen sieht man den Rest nicht, oder ich kann es indirekt machen, indem ich auf eine andere Funktion zugreife, die mir diese Informationen, die ich haben will, die ich empfangen will, indirekt liefert. Ich habe es jetzt aber verkürzt, weil der Overflow-Tree von Bishop ist eine ganze Seite lang am Ende und ich möchte eigentlich nur das Grundprinzip erläutern. Was man im letzten Schritt macht, ist, man erstellt 2 Listen. Erstmal eine Liste, wie ich Funktionsabfolgen Attribute modifizieren kann und dann eine Liste, wie ich die wahrnehmen kann. Die beiden Listen sind immer hier, ich kombiniere die dann. Also ich kann entweder von erst Logfile ausführen und dann FileLog. Oder ich kann Unlogfile ausführen und FileLog. In beiden Fällen kann ich verdeckt kommunizieren, sofern es sich um unterschiedliche Security Levels handelt. Wie gesagt, es ist auf Quellcode beschränkt. Das Schöne ist, es ist grafisch. Es gibt ein Tool von Cameron Powers, ich glaube, die GPC-Programmiersprache war das damals, C war es, glaube ich, mit dem man diese CFTs automatisch generieren kann. Man kann die indirekten Informationsflüsse, die ich jetzt ausgelassen habe, detektieren. Also es ist nicht geklärt, ob man das Ganze für Zeitkanäle anwenden kann. Ich habe recherchiert, ich habe meine Masterarbeit über die ganzen Detektions-, Präventions- und Eliminierungsverfahren geschrieben und die letzten Jahrzehnte auch gearbeitet, was es in der Covert-Channel-Gegenmaßnahmenforschung gab. Und es gibt nichts, es gibt keine Publikation, die das Thema aufgreift. Wer also eventuell noch viel Zeit hat, kann sich damit befassen. Okay. Ich habe vorhin ja schon gesagt, die Seitenkanäle sind eine Unterform der Covert-Channels. Und ein Covert-Channel kann Seitenkanäle ausnutzen. Genau das hat Agard gemacht. Das sind Spiele. Hatte in seiner Dissertation sich überlegt, wie kann ich, wenn ich das die Laufzeit von Programmen manipuliere durch einen bestimmten Input, kann ich ja als Sender verdeckt kommunizieren, indem den Empfänger die Laufzeit des Programms überwacht. Also ein Side-Channel existiert. Und er hat gesagt, okay, das Einfachste ist, für jede Bedingung baue ich einen Block ein, der hat das für Java Bytecode gemacht. Ein Block ein, der die gleiche Ausführungszeit hat, macht das Programm insgesamt langsamer, aber egal welche Bedingung vorliegt, egal welche Werte hier in dem Array sind, ich habe immer die gleiche Ausführungszeit. Er hat aber festgestellt, das funktioniert so nicht ganz. Am Beispiel, also die Beispiele sind aus seiner Disk, wenn ich jetzt Big Method ausführe und dann nochmal ausführen will, weil die Bedingung hier erfüllt ist, ist diese Methode schon gecached. Wenn ich hingegen diese Low-Slice-Methode, also das Replacement, was die gleiche Zeit eigentlich haben soll, ausführe, die aber nicht gecached ist, muss er die erst cachen und dann vergeht doch wieder mehr Zeit. Das Problem konnte er nicht lösen. Aber das Schöne ist, das Ganze ist halt tatsächlich praxisrelevant und einsetzbar. Er hat nur keine Unterstützung für Objekte und für Exceptions einbauen. Wie gesagt, diese Instruction-Cache-Problematik ist zwar nicht lösbar, aber Myers und Liskov, die das Ganze analysiert haben, kamen zu dem Schluss, dass das für prozedurale Sprachen eine prima Lösung ist. Und wie gesagt, Performance-Einbußen sind dann noch ein Nachteil. Die schon erwähnte PAM von Pam und Moskowitz, entwickelt am Naval Research Lab Anfang der 90er, ist ebenfalls sehr bekannt geworden und zählt zu einer Familie von Systemen, die eigentlich ähnliche Ziele verfolgen, nämlich verdeckten Kanal entweder zu verhindern oder die Kanalkapazität zur Reduzierung von einem Zeitkanal. Jetzt ist das Szenario folgendes. Ich habe hier einen Low-Prozess, der muss den High-Prozess produzieren, das darf er auch tun, aber der High-Prozess soll kein Write-Down stattfinden. Er soll nicht Daten an den Low-Level-Prozess signalisieren können. Jetzt könnte man sich im ersten Fall überlegen, das ist das simpelste Szenario, man macht nur einen Link, der in eine Richtung Daten übertragen kann, sodass Low nur Daten an High schicken kann. Kann High aber nicht signalisieren, wann einfach zu viel Daten da sind, wenn er mit der Verarbeitung zum Beispiel nicht mehr hinterherkommt. Also baut man einen Puffer ein. Der Puffer kann natürlich auch voll laufen. Und dann kann High trotzdem die Daten wieder nicht verarbeiten. Okay, dann sagt man, man lässt nur Bestätigungsnachrichten von High zu, da hat man Speicherkanäle unterbunden. Aber High kann durch die Rate der Bestätigungsnachrichten signalisieren, also geheime Informationen immer noch an Low signalisieren. Also der High kann schnell Daten senden oder kann exen, dann kann die langsam senden. Bei der Pump sagt man jetzt ganz einfach, man nimmt den Mittelwert der Ex, die High schickt, und schickt die an Low weiter. Heißt im Umkehrschluss, man eliminiert den verdeckten Zeitkanal gar nicht, sondern reduziert einfach die Kapazität von dem Kanal. Und das gibt es tatsächlich auch zu kaufen, das Gerät. Ich weiß nicht, wo es zum Einsatz kommt, aber das ist das Grundprinzip. Und noch einen ganz anderen Ansatz, muss ich auch noch vorstellen, von Fat Dalla. Aus den 90ern wurde nie wissenschaftlich großartig betrachtet, wurde nie zitiert, hat sich kein Mensch mit auseinandergesetzt, aber habe ich mal gefunden. Und das Interessante bei ihm, also das Problem ist, es ist wirklich schlecht beschrieben und das hat halt wirklich keiner analysiert, außer ihm selber. Es gibt auch nur die Diss und kein Paper dazu. Es wurde nirgendwo kritisch betrachtet, außerhalb seiner Uni wahrscheinlich. Die Idee ist folgende. Also es geht um lokale Core-Channels. Er führt spurious processes ein, die verdeckte Kommunikation stören sollen. Das Szenario habe ich jetzt am Beispiel von diesem File-Name-Channel, den ich eingangs vorgestellt habe, in eine Tabelle gepackt. Also P1 erstellt eine Datei oder erstellt eine Datei nicht und P2, das ist der Low-Level-Empfänger, prüft, ob die Datei da ist oder nicht. So wird das im Normalfall funktionieren. Jetzt, was passiert, wenn spurious processes drin sind? Jeder spurious process prüft bei jedem syscall, den ein Low-Prozess macht, ob dieser syscall mit den Attributen vorher von einem High-Prozess ausgeführt wurde. So, also P1 macht einen Create. Und P2 will jetzt auch ein Create machen, um zu prüfen, ob die Datei da ist, weil das Create schlägt ja fehl, wenn die Datei schon da ist. Und dann weiß er, okay, verdeckte Informationen übertragen. Jetzt ist dieser Aufruf aber als zuletzt von einem Spurious-Prozess verwendet, markiert in der TCP, Transit Computing Base, und der Spurious-Prozess führt diesen Create-Call aus, bevor P2 den ausführen kann. Erst danach wird er als vom Spurious-Prozess ausgeführt, markiert und dann darf P2 ausführen. Das heißt, der P2 weiß nicht, ob die Datei jetzt von P1 oder P2, von P1 oder vom Spurious-Prozess erstellt wurde. Und ist dann unsicher, wer die Datei erstellt hat. Nur für die, also P2, ESP kann die Datei auch löschen, läuft mit dem Recht von P2. Heißt, wenn der jetzt hier ein Create macht und ein Remove, hat er weder für das eine noch für das andere die Rechte, weil der High-Level-Prozess hat die Datei erstellt und er kann die nicht, er kann weder das Create machen noch das Remove, hat die Rechte nicht, aber die Datei ist da. Das Ganze hat Fadala eigentlich im Datenbankkontext gesetzt. Ich sage noch gleich, warum das für ein File-System eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Damit hat er aber sich leider nicht auseinandergesetzt. Nur für den Fall, dass weder P1 noch SP die Datei erstellt haben, kann in P2 sicher sein, dass die Datei nicht erstellt ist. So, jetzt ist das Problem. Einmal ist es schlecht beschrieben, keiner hat es analysiert. Es gibt Sonderbedingungen, also statt ein Create könnte ich ein Read-Dir machen. Also P2 könnte ein Read-Dir machen, statt ein Create. Und dann spricht nichts dagegen, dass er detektieren kann, dass die Datei existiert oder eben nicht. Dann wäre der verdeckte Kanal prima möglich und kein Mensch weiß, also dieser Spurious-Prozess hat einfach keinen Einfluss mehr. Das Problem ist, wenn jetzt tatsächlich der Spurious-Prozess diesen Create-Call ausführt und wahlweise, also es wird randomisiert gemacht, die Datei löscht, kommen da Zustände zustande, die, wenn die Systemprogramme, die super implementiert sind, nicht unbedingt vom Programmierer bedacht wurden, sodass die Systemstabilität darunter leiden kann. Performance-Einbußen sind klar, der Spurious-Prozess braucht Zeit, der kann mehrmals hintereinander ausgeführt werden. Übrigens, mit jeder Ausführung sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er normal ausgeführt wird. Und es ist nicht für SMP-Systeme geeignet. Aber das Ansatz, wie gesagt, von 1996 und eine interessante Idee, deswegen sage ich es trotzdem. Jetzt was ganz anderes, mich vom Entwicklung mit der Wirtschaftsinformatik hat jetzt Interessantes gefunden von Leuten aus Freiburg, die prüfen, es gibt einen Geschäftsprozess, der liegt beispielsweise im BPMN vor. Man erstellt einen Business Report mit geheimen oder halt confidential Daten und daraus wird ein öffentliches Summary erstellt. In diesem Summary, man will jetzt wissen, sind da irgendwelche geheimen Daten, die eigentlich für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wie kann man das prüfen? Man hat ein Framework entwickelt, das nennt sich Indico. Das Indico, also man packt diesen Geschäftsprozess rein, aus diesem Geschäftsprozess wird ein erweitertes, gefärbtes Petri-Netz erstellt und anhand des Petri-Netzes wird eine statische Prüfung durchgeführt, wo am Ende rauskommt und ein Zertifikat rauskommt, wo drin steht, ob es verdeckte Speicherkanäle gibt und wenn ja, welche. Wie funktioniert diese Prüfung? Naja, hier zwei Beispiele aus dem Paper. Bilder sind selbstverständlich auch aus dem Paper. Wenn Hai hier feuert, ist die Marke weg und Low kann nicht mehr feuern. Somit kann Hai am Low signalisieren, also verdeckt signalisieren, weil die kann es nicht weitergehen. Und das gleiche, wenn hier das Schiff in der Kapazität 1 und Hai feuert, kann Low nicht mehr feuern und dann kann Hai somit Low auch signalisieren, also verdeckte Informationen signalisieren. Das Ganze haben die Autoren auch in der Praxis getestet. Die konnten bereits bekannte Covert-Channels für Geschäftsprozesse damit wieder belegen, also dass sie tatsächlich existieren. Und man hat das anscheinend auch in Clouds getestet und hat funktioniert. Jetzt nochmal wieder was ganz anderes. Was ist denn noch? Normalisierung. Ein wichtiges Thema in der IT-Sicherheit generell, aber für verdeckte Kanäle erst seit wenigen Jahren wichtig ist. Und zwar habe ich aus einem auch sehr interessanten Paper von Anthony und anderen Autoren von 2001, die haben was wirklich Interessantes gemacht, nämlich dieses Norm implementiert, was eigentlich das Beste ist, was es bisher gibt für die Vermeidung verdeckter Kanäle, meiner Meinung nach. Also was sie gemacht haben, ist folgendes: Normalizer modifiziert im Netzwerk-Traffic, um bestimmte Attribute zu überschreiben, die eventuell bösartig sind. Also zum Beispiel wird das Reserved Flag im IP-Header geklärt. Sowas wollte ich jüngst auch bei OpenBSD unterbringen, aber die haben meinen Patch mal der rejected, wie so oft in den letzten Jahren. Und wobei das Nord hat das Feature und Norm hat es auch, OpenBSD möchte es nicht haben. So, also die Idee ist folgende. Man modifiziert den Netzwerk-Traffic, kann verdeckte Kanäle damit auflösen. Gibt auch Probleme. Einmal kurz das Problem, also der Normalizer fährt hoch, auf einmal geht Traffic drüber von bestehenden Verbindungen. Der Normalizer weiß nicht, dass er jetzt gespooft. Er weiß auch nicht, wie sah die Verbindung am Anfang aus. Er kennt einfach nicht diese Initial States von der Verbindung. Nächstes Problem. Inkonsistente TCP-Retransmissions. Hier geht ein Paket verloren. Jetzt schickt der Angreifer diese Pakete hinterher. Der Normalizer ist hier in der Mitte platziert auf der Route. Der Angreifer schickt jetzt die zwei Pakete mit der gleichen Sequenznummer, aber unterschiedlicher TTL. Normalizer weiß nicht, wie geht es hier weiter. Weiß nicht, kommt das Paket an oder nur das oder gar keins davon. Weil er müsste ja die Topologie hier hinter kennen, kennt er aber nicht. Und fragt sich jetzt, was kommt beim Empfänger eigentlich an. In dem Fall würde jetzt Root ankommen, aber es könnte halt auch genauso gut Nice sein. Ja. Und das weiß ich nicht, da hat man dann weiterentwickelt. Also der erste Ansatz von den Autoren hier war, man hat gesagt, man macht ganz viele parallele Verarbeitungen und deckt jeden möglichen Fall ab. Ist natürlich aufwendig, wenn ganz viele parallele Retransmissions vorliegen. Dann hat man gesagt, man packt in diesen Active Warden, also Normalisierer ist in Form von einem Active Warden, Kenntnis über die Topologie des Netzes, was dahinter ist. Das nennt sich der Network Aware Active Warden. Das ist eine sehr neue Sache. Seit letzter Woche gibt es die Dissertation darüber bei Google Scholar zum Download. Und das ist wirklich lehrenswert. Da wird das genau erklärt. Ich will jetzt aber nicht weiter darauf rumreiten, weil ich noch viele andere Themen habe. OpenBSD hat PF-Scrubbing, das geht so ein bisschen in die Richtung, ist eigentlich zur Angriffsvermeidung gedacht, kann aber auch ein paar vereinzelte Covert-Channels eliminieren. Smart hat auch einen Normalizer, der kann einiges. Norm hingegen kann über 70 Sachen, meiner Erinnerung nach, also über 70 Normalisierungen, die es durchführen kann. Das ist aber von 2001 und seitdem nicht mehr aktualisiert. Was echt schade ist, weil das ist ein super Tool, das gibt es auch als Open Source, kann man sich runterladen. Wenn jemand möchte, was Gutes tun möchte, dann kann er es erweitern und zum Beispiel IP Version 6 Support einbauen, hat glaube ich gefehlt. und an andere bei Features, die in der Forschung diskutiert wurden. Jetzt kommen wir mal zu den Detektionsverfahren. Also wir hatten jetzt Eliminierung und Limitierung. Es gibt aber auch verschiedene Detektionsverfahren, die beziehen sich fast alle auf Over-Timing-Channels. Das ist auch das Problem. Also Storage-Channels zu detektieren ist relativ schwer, aber Timing-Channels sind wirklich viele Verfahren. Ich habe jetzt ein paar rausgegriffen, wo ich mal zumindest schnell drüber fliegen will. Das erste, eigentlich einfachste, ist von Bär und Kollegen. Die haben gesagt, wenn man Zeitanner hat, dann sind die normalen Zeiten zwischen den, also diese Inter-Packet-Gaps, auch genannt Inter-Arrival-Times, also die Zeiten zwischen den Paketen, dann bewegen die sich ja hauptsächlich in zwei Bereichen. Also ich will 0er-Bit und ein 1er-Bit signalisieren. Ich kann jetzt die Skala nicht lesen, aber es ist einfach die Pakethäufigkeit pro Inter-Packet-Gap. Und hat also diese zwei Hügel statt einem, und die sagen jetzt, wenn man zwei Hügel hat, hat man zwei States von einem Timing-Channel. Statt beim normalen Netzwerk-Traffic sieht das in etwa so aus. Hat man mehr States, hat man noch mehr Hügel, kann man detektieren. Harburg et al. Haben drei Verfahren vorgestellt. Die messen die EPGs, zeichnen die auf, sortieren die und schauen sich diese relativen Sprünge an. Und ein Cover-Channel sieht in etwa so aus. Was sie auch machen, ist, sie zeichnen die ganzen EPGs auf, runden die Werte, packen die in Strings und schauen, wie sich die komprimieren lassen. Ein Cover-Channel hat ja Werte, die sich ziemlich exakt um die gleichen Bereiche bewegen, so wie hier, diese zwei roten. Entsprechend hat man ziemlich oft sehr gleiche Werte, das lässt sich gut komprimieren, das sind ja die blauen. Man hat hohe Kompressionsraten, und das hier ist zum Beispiel, ich glaube, SSH und dieses HTTP-Traffic, die haben kleinere Kompressionsraten für diese Strings. Und das Resultat, also dieser Kompressionsgrad, ist einfach ein Indiz für das Vorliegen von einem verdeckten Zeitkanal. Noch ein anderes interessantes Limitierungsverfahren von 1991 ist von Boo. Und zwar hat der in den Security-Kernel von VAX ein Limitierungsverfahren eingebaut. Das ist folgendes: die VAX hatte virtuelle Maschinen und die Updates vom Timer für die virtuellen Maschinen wurden künstlich randomisiert. Also die virtuellen Maschinen laufen mit fast der gleichen Zeit, aber nicht mit exakt der gleichen Zeit wie das eigentliche System. Somit sind weniger exakte Timings zwischen denen möglich und die Absprachen für Zeitkanäle können nicht so genau sein. Das Resultat, man reduziert die Kanalkapazität. Und was so bekannt ist, auch noch die Sache mit Mushu, also diesen ISN-basierten Kanälen von Rutkowska. Hier sieht man die Verteilung der normalen ISN bei Linux, und das ist hier Mushu, und natürlich ist die anders. Es gibt den Ansatz, dass man sagt, okay, man muss einen verdeckten Kanal so machen, dass die Verteilung der Daten natürlich immer gleich ist. Also die TTL muss immer gleich aussehen in etwa, oder die ISM oder was auch immer. Und dann ist das Ganze natürlich schwerer detektierbar. Aber in dem Fall, das sind auch andere Bereiche hier. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man es nicht lesen, aber in das Paper gibt es das hier unten. Also das gibt es alles bei Google zum Detektieren. Jetzt wieder zu meinem eigentlichen Forschungsthema, was Teil meiner Doktorarbeit letztlich ist. Das sind eben, wie gesagt, diese Mikroprotokolle, die in den verdeckten Kanälen drin sind. So, damit implementiert man Reliability, Flex für Start und Ende von einer Transaktion und so weiter, Sortierung, was auch immer. Ray und Mishra haben 2008 da das erste geliefert, die haben ein erstes spezielles Mikroprotokoll eingebaut. Stoodle, den kennt man von seinem Pingtunnel, hat da auch Dienste geleistet, hat es aber nicht platzmäßig optimiert. Also hat, ich habe mir das mal angeguckt, man kann da viel Bits sparen. Er packt das in sein Mikroprotokoll in den Payload-Bereich vom ICMP Echo Request bzw. Response Passport. weil verdeckte Kanäle nicht viel Platz bieten, muss das Mikroprotokoll klein sein und wenn man zum Beispiel eine ID drin hat, kann man das Ganze durchaus detektieren, wenn sich implementiert, also für die Sortierung und so weiter, wenn man auch die ID. Wenn man das Ganze implementiert, macht man es normalerweise so, dass man, auch wenn die Protokolle unterschiedlich Platz bieten, man immer gleiche Headergröße für das Mikroprotokoll implementiert. Ich zeige später noch, warum das wichtig ist, weil nämlich damit eine gewisse Protokollunabhängigkeit geschaffen werden kann. Man nutzt halt den Rest für den Payload. Jetzt ist der Ansatz folgender. Ich habe normalerweise verschiedene Bereiche in einem Header, die ich nutzen kann. Man nimmt die zusammen, hat also mehr Platz pro Paket. Das nennen wir S-Packet. Und jetzt kann ich die Protokolle wie beim Protokoll-Hopping Covert-Channel einfach durchwechseln. Dann muss er bestimmte Sachen bedenken. Zum Beispiel kann ein Protokoll in meiner Berechnung mehrere Covert-Protokolle haben. Also Covert-Protokoll ist das, was eigentlich für die Unterbringung der Daten verwendet wird. Ne? Also ich kann HTTP haben, aber HTTP hat einen Web gemacht oder ein Connect oder ein Head oder ähnliches und das sind unterschiedliche Covert-Protokolle. Ich kann auch sagen, ich habe ein Protokoll, das benutzt nur das Reserved Flag bei IP oder ich habe als nutzen 4 Bits der TTL. Das sind unterschiedliche Elemente dann in der Menge, unter Umständen seien die fast nicht zusammen. Und das Ganze packt man dann eventuell, je nachdem, was man machen will. Also wenn man booten muss, kann man zum Beispiel Ethernet natürlich nicht dazu nehmen, aber über verschiedene Header um den Palast, die man zur Verfügung hat, zu optimieren. Wozu braucht man das Ganze jetzt? Also das Szenario, was wir uns da überlegt haben, ist, man ist ein mobiler User in Zukunft für verdeckte Kanäle. Also ich bin in ein Tagesbob hier, möchte mit HTTP, mit seinem Covert-Channel-Proxy auf seine Covert-Channel-Infrastruktur zugreifen. Und am zweiten Tag ist er mobil unterwegs, muss ein anderes Protokoll nehmen, will aber die gleiche Software nehmen. Die Software soll rückwärtskompatibel sein, die Software soll verschiedene Protokolle erfüllen. Heißt, man muss sich hier absprechen können, welche Protokolle verwendet werden. Man muss entscheiden, wie man optimal Daten weiterleitet, sodass man möglichst wenig Traffic erzeugt, möglichst wenig Aufmerksamkeit wiederum zu erzeugen und so weiter. Und man muss natürlich erstmal rausfinden, welche Protokolle gibt es. Da haben ja Roshkin und seinen Kollegen 2008 den ersten Ansatz geliefert und gesagt, okay, wir machen Passive Monitoring aufs Netz, weiß, welche Protokolle nicht geblockt werden, weil die kommen ja an. Und dann weiß ich, worüber ich kommunizieren kann. Wir haben das Ganze in zwei Phasen aufgeteilt. Erstmal eine Network Environment Learning Phase. Dort lernt das System kennen, welche Protokolle kannst du nutzen. Und zweitens die Kommunikationsphase. Da werden diese Protokolle benutzt, um die eigentliche Kommunikation durchzuführen. Die NEL läuft parallel, aber immer weiter. Einfach um Updates im Netz festzustellen. Also wenn ein Protokoll lang nicht auftaucht, wird es wahrscheinlich geblockt sein oder ein neues Protokoll taucht auf, dann kann ich das nehmen und so weiter. Okay. Wenn ich das jetzt vorwarten will, in meiner Overlay-Netzwerkstruktur zwischen den verschiedenen Covert-Channel-Proxys, dann haben die jeweils ihre eigene Covert-Channel-Software-Version. Bei Mikroprotokolle muss die quasi. Wir müssen die beiden kommunizieren können, was sie jetzt benutzen. Jeder hat seine eigene Menge mit unterstützten Protokollen. Also wenn das jetzt I und das I plus 1 ist, dann ist die Schnittmenge für die Kommunikation geeignet. Die Protokolle haben jeweils ihre S-Packet-Values, also das war die Grafik von vorhin. Ne? Und um möglichst wenig Pakete zu übertragen, muss man natürlich das Paket mit dem maximalen Platz. Das Forwarding macht man dann so, man sagt, man nimmt immer zwischen jedem Hop das größtmögliche Paket, also so auch, dass man den maximalen Platz ausnutzt, um möglichst wenig Pakete zu übertragen und dann also möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also mal zusammengefasst, nur das Allerwichtigste, die Relevanz, einmal für Netze, in denen Überwachung stattfindet. Da sind Covert-Channel in Zukunft immer mehr von Bedeutung. Es gibt keine Software, die man runterladen kann, die quasi nicht detektierbar ist bisher. Die Covert-Channel-Software, die Open Source ist, die kennt ja jeder. Da weiß jeder, wie es funktioniert. Und wenn man aber eine ganze Menge an Systemen entwickelt, die ganz viele unterschiedliche Methoden benutzen. Da kann man ganz viele Methoden kombinieren, könnte man damit in Zukunft vielleicht Tor ersetzen oder ähnliches machen. Bisher geht das nicht. Bisher gibt es noch niemanden, der es geschafft hat. Also als Anreiz dann das Protokoll wechseln ist da wichtig, weil wenn ich meine Anomalien auf ganz viele Protokolle auch teilen kann, das auch übrigens gibt, bevor ich es vergesse, noch ein interessantes Verfahren von Zander für die Zeitkanaldetektion. Der benutzt auch die IPGs, also die Interpacket Gaps, und klassifiziert dann seine Aufzeichnung mit C4.5. So, dann die Protokoll-Channels, unser quasi die Protokoll-Hopping ohne Payload, aber mit der Information, die dann enthalten ist in der Protokoll-Feld. Es gibt maßenweise Gegenmaßnahmen, so richtig tauglich sind die alle nicht, bis auf die Normalisierung meiner Meinung nach und die Krank. Mikroprotokolle, ich erzähle nächste Woche auf der CMS, was ich jetzt nur angerissen habe, als Detail zu. Das Paper ist irgendwo erwähnt, ich stelle die Folie noch online. Und wichtig ist da die optimale Weiterleitung und auch, dass man in Zukunft die Overlay-Netze so gestaltet, dass man Infrastruktur scheren kann und dass man quasi kooperativ das ermöglicht, was alleine schwierig ist, weil ich will vielleicht Daten über irgendein Land schicken, wo ich gar keine Infrastruktur habe. Was mache ich dann? Irgendwer anders hat es vielleicht, dann kann man scheren. Noch kurzer Ausblick, also es gibt kein Buch zum Thema, es gibt ein Buch zum Thema von Hans-Georg Essener. Der hat aber er hat eine sehr kurze Einleitung, er hat das Buch, auch wenn es einen anderen Titel hat, das behandelt die Zeitkanäle, die er in Apache Webserver implementiert. Das ist ein schönes Buch, aber es gibt kein Buch, was die Thematik endlich mal komplett beschreibt. Und das mache ich gerade. Es kommt aber erst Anfang 2012 raus. Aber was dieses Jahr noch rauskommt, ist zwar Eigenwerbung, ich weiß, aber das ist die Neuauflage von einem Linux-Buch. Das gibt es auch wieder gratis zum Download. Dann bedanke ich mich, wenn es noch Fragen gibt, dann können jetzt gestellt werden. Gibt es Fragen? Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Thank you.